Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday. Mitten in der Offseason sind wir wieder für euch da. Wieder da, um die Themen, die wichtig geworden sind, die momentan in der Liga heiß diskutiert werden, die kontrovers sind, für euch zu besprechen. Und fangen wir doch direkt mal an in Medias Res, Christian, mit dem Thema, das momentan die Liga, ich will nicht sagen beherrscht, aber auf jeden Fall das dickste und wichtigste Thema überhaupt ist. Es ist die Causa Robert Kraft, der, das wissen wir jetzt seit dem vergangenen Wochenende, gegen ihn wurde ein Vollstreckungsbescheid bzw. eine Aufforderung vor Gericht zu erscheinen in Florida erlassen. Denn, so besagt es diese Vollstreckungsbescheid, hat er mitgewirkt an einem Prostituiertenring in Florida und wurde da auf Video aufgenommen, und deswegen muss er sich nun vor Gericht verantworten, denn in Florida, wie in den meisten Bundesstaaten in Amerika, ist das allein schon ein illegales Vergehen.
Genau, also beziehungsweise technisch heißt es die Aufforderung zur Prostitution, sprich die dann der Freier in dem Moment der Prostituierten, in dem Moment, wo er das Geschäft macht, quasi eingeht, also ganz technisch formuliert. Ja, das ist die Sache, die kam am Freitag raus. Hat mich wirklich extrem angepisst insgesamt, also auch ich musste selber viel in mich gehen, um da aus der ganzen Geschichte schlau zu werden, denn als Patriots-Fan muss ich jetzt doch für mich persönlich feststellen, dass es mich anders trifft, als es bei anderen Besitzern der Fall ist, von anderen Teams, die ja auch regelmäßig, oder anderen Spielern oder wie auch immer, die jetzt halt nicht quasi in meinem Team, in Anführungsstrichen, tätig sind, musste ich für mich persönlich doch einiges an Gefühlen ergründen, und das hat mich doch sehr geärgert. Ich weiß es nicht.
Also zur Erklärung vielleicht für die, die es nur am Rande mitbekommen haben oder das Thema generell nicht ganz verstanden haben. Jetzt mal ganz emotionslos erstmal geschildert, das, was die Polizei ihm vorwirft in Florida, ist, dass es einen illegalen Ring gibt, der Frauen, teilweise sehr, sehr junge Frauen, genaueres wissen wir bisher nicht, teilweise in das Land gebracht hat, nach Amerika gebracht hat, illegal über die Grenze gebracht hat, um sie dort in die Prostitution zu zwingen. Ich werde gleich noch sagen, was ich generell dazu denke oder was ich davon halte. Insgesamt ist es, wie gesagt, so gelagert der Fall, dass dieser Ring viele Frauen in einem Massagesalon, wo auch immer der war, das weiß ich nicht genau, oder wo in den Räumlichkeiten des Massagesalons, eben Männern feilgeboten hat für sexuelle Dienste. Robert Kraft hat das angenommen. Zweimal wurde er auf Video sozusagen getaped, dass er mit Frauen aus diesem Massagesalon Sex hatte. Das Ganze wird immer schlimmer, je näher man ins Detail geht, denn diese Frauen mussten unter wohl sehr, sehr schwierigen, teils menschenverachtenden Umständen vegetieren. Sie waren laut Polizei in körperlich-hygienischer, ganz, ganz schlechter Verfassung, wurden dann, wie gesagt, zum Sex angeboten. Und teilweise, so sagt es die Polizei, waren Frauen innerhalb von einem Jahr 1500 Mal zum Sex mit diesen Männern, die auf dieser Liste aufgetaucht sind, unter anderem Robert Kraft, zum Sex gezwungen worden. Das ist das, was die Polizei ihm jetzt vorwirft. Generell ist Prostitution oder auch Sexarbeit in Florida generell per se illegal. Robert Kraft hat vor dem AFC Championship Game gegen die Kansas City Chiefs wohl am Vormittag oder morgens wurde er da auf Video aufgenommen und am Tag davor auch. Das Ganze ist eine für die Liga, aber in erster Linie für die Frauen eine unglaubliche Tragödie und schlimme Geschichte. In meinen Augen eine Geschichte, die einem Robert Kraft nicht nur die Aberkennung all seiner Titel in der NFL und jemals überhaupt wieder auf die NFL-Bühne zurückzukommen verbieten müsste, den Verkauf des Franchises naheliegen bzw. bestimmen müsste. Aber in erster Linie ist es für die Frauen ein unglaubliches Martyrium gewesen, denn ich sehe es nicht so, wie die Polizei in Florida es sieht, aber das ist jetzt frei von irgendwelchen juristischen Begebenheiten gesprochen, ein ganz widerwärtiges Verhalten, denn diese Frauen wurden im Grunde genommen vergewaltigt. Denn in Deutschland oder generell sprechen wir, wenn wir von legaler Prostitution oder Sexarbeit sprechen, von einem legalen Akt, von einem legalen Beruf, in dem eben sexuelle Dienste angeboten werden für eine gewisse Entlohnung. Das war da absolut nicht der Fall, denn diese Frauen wurden dazu gezwungen. Und wenn man jemanden dazu zwingt, ist das für mich in dem Moment dann eine Vergewaltigung. Das heißt, im Grunde genommen hat sich Robert Kraft sowie die anderen Leute auf dieser Liste der mehrfachen Vergewaltigung strafbar gemacht an diesen Frauen. Und in meinen Augen, ich war eigentlich relativ sofort eben auch dieser Meinung, als ich das gelesen habe, dass das nichts mit Prostitution zu tun hat, denn Prostitution bzw. Sexarbeit ist für mich eine Arbeit, ein ganz normaler Broterwerb, wenn man so möchte, in dem eben sexuelle Dienste angeboten werden als Dienstleistung. In dem Fall war es das Erzwingen von sexuellen Erniedrigungen und somit eine Vergewaltigung.
Ja, ich kann deine Argumentation nachvollziehen. Ich habe, wir haben auch im Vorfeld schon ein bisschen darüber gequatscht. Es ist für mich ein bisschen schwierig, wenn man halt, also für mich gehört hat eine gewisse Intention dazu. Und problematisch ist es in dem Fall, wie kann man feststellen, ob Robert Kraft wusste, beziehungsweise viel wichtiger wissen konnte, dass es sich dort um Zwangsprostitution handelt. Wird insgesamt nochmal deutlich schwieriger, wenn generell Sexarbeit, beziehungsweise Sexarbeit selbst ja nicht, aber Prostitution im Staat Florida oder jetzt größtenteils in den USA verboten ist, macht es in meinen Augen wahrscheinlich nochmal deutlich schwieriger zu erkennen, ob es jetzt da in dem Moment wirklich sauber zugeht oder ob da jetzt tatsächlich eine gewisse, oder nicht nur eine gewisse, aber eine Zwangssituation vorherrscht. Ändert für mich allerdings nicht so viel an der Sache, dass Robert Kraft für mich jetzt so ein bisschen die rosarote Brille für mich runtergerissen wurde, die ich dann tatsächlich selber lange aufrecht hatte, denn das ist ja auch nicht unbedingt der erste Vorfall, wo man so ein bisschen zweifelhaft bei ihm sein kann. Und du hast es eben selber angesprochen, er hat halt vorher wirklich stark versucht, so ein Saubermann-Image zu pflegen, sich zu erarbeiten. Wurde ihm auch immer viel nachgesagt, dass es ihm sehr wichtig sei, auch in die Hall of Fame zu kommen, dass er irgendwie auch neidisch auf Jerry Jones gewesen sein soll oder wie auch immer. Zumindest diesen Aspekt, diesen Programmpunkt in seinem Leben, der dürfte wahrscheinlich erstmal in eine weitere Ferne gerückt sein. Was ist, sollen wir schon zu dem übergehen, was es für ihn persönlich bedeutet und für die Patriots bedeutet, oder?
Eigentlich will ich noch mehr meinen Unmut kundtun, denn für mich ist es natürlich auch als jemand, der seitdem ich mich mit Football beschäftige, mit den Patriots sympathisiere und Robert Kraft als zumindest die auch ja geglaubt habe und auch ja ihn gut fand als Besitzer, sehe ich das unter keiner rosaroten Brille, denn meine Einschätzung dieses Vorgehens wäre bei jedem anderen Besitzer genau das gleiche gewesen. Und Robert Kraft ist ein Multimilliardär, der jederzeit in den Staaten, beispielsweise in Vegas, in denen es erlaubt ist, legale Sexarbeit, hätte er jederzeit, jeden Tag dahin jetten können. Und wenn er das auch gemacht hat oder wenn er in diesen Bereichen häufiger verkehrt hat, muss er wissen, dass Sexarbeit etwas ganz anderes bedeutet als das, was er offensichtlich dort in diesem Massagesalon vorgefunden hat. Und das hat er sich explizit ausgesucht. Und Robert Kraft bisher schweigt ja komplett zu den Anschuldigungen. Ja. Er hat nichts gesagt dazu, keine Stellungnahme bisher veröffentlicht. Das Einzige, was man gehört hat, seine Anwälte, die oder auch seine Familie, die haben verlauten lassen, dass er sich dessen nicht bewusst war, keiner illegalen Aktivität bewusst war. Und da muss ich mir wirklich die Frage stellen, es tut mir leid, wenn man dieses Vermögen hat, wenn man sich sexuelle Befriedigung jederzeit legal, was absolut okay ist und absolut fein ist, jederzeit besorgen darf, dann aber in einen Staat fährt, in dem es per se erstmal nicht legales Prostitution oder Sexarbeit, in einen Massagesalon geht, dann in irgendwelchen Hinterstuben, Keller, was auch immer, auf offensichtlich in einem sehr, sehr prekären Zustand befindende Frauen, sehr, sehr junge Frauen trifft und für die im Grunde genommen nicht annähernd das bezahlt, was man normalerweise legal, sagen wir mal in Vegas, für einen Escort-Service bezahlen würde, dann kann man mir nicht erzählen, dass man davon nichts wusste, dass es hier irgendwie illegal zugeht. Er wurde auf dem Video gesehen, wie er wohl einen 100-Dollar-Schein am Ende abgegeben hatte. Wenn das der Fall ist, dann kann mir niemand erzählen, dass er gedacht hat, oh sorry, ich konnte ja nicht ahnen, dass das nicht legal war. Denn das, was er da gemacht hat, so wie die anderen Leute, war eine mehrfache Vergewaltigung, denn die Frauen wurden zum Sex gezwungen. Und mir ist ganz wichtig zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen legaler Sexarbeit und auf der anderen Seite alles andere ist eine Erniedrigung, Machtausübung und im Endeffekt eine Vergewaltigung von Frauen, vor allen Dingen, wenn sie unter diesen Umständen vegetieren mussten, wie das der Polizeibericht aus Florida sagt. Und von daher kann ich jeglichen Versuch der, oh, ich hatte keine Ahnung oder was auch immer von Robert Kraft, einfach nicht ernst nehmen, sondern finde es noch viel beschämender und den Frauen gegenüber noch viel erniedrigender, wenn er dann sagt, oh sorry, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie relativ legaler Massagesalon mit ein paar Extras. Das kann nicht sein, weil ich gehe nicht in einen Massagesalon, gehe irgendwo in eine Hinterkammer oder Keller oder was auch immer. Das funktioniert für mich nicht. Und ich finde es traurig, dass weder von ihm noch von seiner Familie noch auch von den Patriots oder auch von den Beat Reportern, den Journalisten aus der Boston Area oder die Leute, die sonst gerne relativ schnell dabei sind, wenn es darum geht, irgendwelche anderen moralischen Verfehlungen aufzuzeigen, bisher niemand sich geäußert hat, niemand irgendwas geschrieben hat und alle im Grunde genommen warten und genauso auch die NFL nichts sagt und einfach nur wartet, denn laut Conduct Policy der NFL werden die Besitzer eigentlich zu einem höheren Standard gehalten als Spieler. Und wenn ein Spieler das gemacht hätte, hätte es schon längst so viele Journalisten, Journalistinnen gegeben, die da was geschrieben hätten, so viele NFL-Leute hätten was dazu gesagt. Dadurch, dass es sich hier um Besitzer handelt, der eigentlich einem höheren Standard konfrontiert sehen müsste, was diese Policy angeht, haben wir bisher noch nichts gehört und das ist sehr, sehr beschämend für die Liga und mal wieder ein klares Zeichen dafür, dass die Liga nicht gewillt ist, die Probleme, die offensichtlich intern hausgemacht sind, aufzuräumen.
Bei einer Sache habe ich, glaube ich, nicht dieselben Infos wie du. Ich wusste gar nicht, dass er irgendwie in den Hinterraum gegangen ist oder so. Und ich weiß nicht genau, was da so abgelaufen ist, das weiß ich nicht. Man beißt nicht die Hand, die einen füttert, was die Journalisten angeht. Ich finde, man sieht sehr gut an den Fernbleiben von Think Pieces, von Einschätzungen oder sonst was, sei es jetzt die Beat Reporter oder die nationalen Reporter. Ich glaube, NFL.com und NFL Network hat ziemlich lange gebraucht, um überhaupt diese Story aufzunehmen. Also sprich, nirgendwo war ein Breaking News Banner irgendwie in dem Sender drin. Ich habe mir das auch an dem Abend, Freitagabend, 18 Uhr war das, glaube ich, oder so, ne? Habe ich dann auch tatsächlich eine Viertelstunde NFL Network angeschaltet, aber die haben einfach weiter Business as usual gemacht. Es verwundert mich überhaupt nicht. Es unterstreicht im Prinzip die These, die ich habe, dass Macht und Geld dazu führen, dass man in gewisser Weise einen öffentlichen Diskurs zumindest versuchen will zu leiten. Und in dem Fall kann man das, glaube ich, auch ganz klar sagen, denn was halt rauskommt, sind halt nur eine Faktenlage, die wiedergegeben wird, ohne eine Einschätzung in einer gewissen Art und Weise. Und wenn, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das bei Schäfter gelesen oder so, der auch wird er jetzt zu einem Verkauf gezwungen, quasi, wie es bei Richardson der Fall war, direkt gesagt hat, nein, auf keinen Fall, das Regelbuch schreibt vor, maximal 6 Spiele Sperre und $500,000 Strafe bei Verstößen gegen die Personal Conduct Policy. Das ist halt einfach klar.
Vor allen Dingen auch noch die Tatsache, dass dann auch relativ schnell von Leuten wie Schäfter, die einfach auch mal bei solchen Themen vielleicht einfach auch mal Twitter vielleicht mal für ein paar Minuten ausstellen sollten und vielleicht einfach mal ihren Senf nicht dazu geben sollten, auch direkt die Info zu geben, ja, aber da ist noch ein Name wohl, der noch nicht auf der Liste ist, der noch viel größer ist, der noch für viel, viel mehr Schlagzeilen sorgen würde. Wo die Polizei direkt auch gesagt hat aus Florida, sorry, aber von dem Namen wissen wir selber nichts, also können wir nicht bestätigen. Das ist auch wieder für mich ein Fakt, wen interessiert es? Also das kommt jetzt raus, diese Story. Es geht da ja generell um einen Ring, der Zwangsprostitution bzw. Vergewaltigung in Florida im großen Stil betrieben hat und dann wieder mal den Narrativ dahin zu verschieben, ja, aber da ist noch ein größerer Name drauf. So nach dem Motto, bleibt mal bei mir auf dem Feed und wartet mal, ich schicke demnächst noch einen größeren Namen. Das ist sehr, 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 sehr erniedrigend und despektierlich für einfach diesen Fakt, dass da einfach sehr, sehr viele Frauen zutiefst, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber zutiefst einfach gedemütigt und erniedrigt und verletzt wurden. Und das ist einfach, ja, krass.
Mhm.
Ja, was die Zukunft angeht für Robert Kraft, ich weiß es nicht, was da jetzt passieren wird. Ich meine, ich habe meine Meinung dazu, aber wahrscheinlich wird das nicht passieren.
Nee, das glaube ich auch nicht. Das wird halt immer die Personal Conduct Policy zu Rate gezogen, wenn es um sowas geht. Und das sind ja dann auch schlussendlich, ist auch die Policy quasi, unter der dann Kareem Hunt und Ruben Foster und alle Spieler, die mit Domestic Violence zum Beispiel auch auffallen, belegt werden. Und die ist halt so gelegt, 6 Spiele, $500,000. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das auch noch anders interpretieren könnte, weil Robert Kraft tatsächlich ja rein theoretisch auch ins Gefängnis wandern könnte dafür. Praktischerweise wird es wohl nicht der Fall sein, weil er ja dann das sein erstes Vergehen ist in diesem Bereich und vielleicht auch generell. So genau kenne ich sein Führungszeugnis quasi nicht. Dass er zu einem Verkauf gezwungen werden könnte, kann ich mir nur dann vorstellen, wenn der öffentliche Aufschrei deutlich größer werden sollte. Ich persönlich habe wirklich noch nicht viel mitbekommen, wie es in den USA aufgenommen wird. Was höchstwahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass halt so wenig darüber berichtet wird, über diese ganze Geschichte. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich persönlich sehe im Moment das höchste aller Gefühle, dass er quasi zurücktritt und dann seinen Sohn verfrüht übergibt. Aber selbst das halte ich für im Moment weniger wahrscheinlich.
Ja, also ich kann mir, wenn ich mir die Verfehlung von anderen Besitzern anschaue, erst einmal, wenn ich zum Beispiel gucke, dass Jim Irsay, der Besitzer der Indianapolis Colts, der gerne mal seine Schmerzmedikation mit Whisky runtergekippt hat und ein Auto gefahren ist, was auf jeden Fall auch nicht cool ist. Der wurde für 6 Spiele gesperrt und musste $500,000 Strafe zahlen.
Das ist eben die Maximalstrafe.
Genau. Und dann hatten wir Jerry Richardson, der Besitzer der Carolina Panthers, der gezwungen wurde, sein Franchise zu verkaufen. Warum? Weil, und das hat man ihm sozusagen zur Last gelegt, er sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ausgeübt hat und vor allen Dingen die auch toleriert hat und beziehungsweise eine Kultur der sexuellen Belästigung gefördert hat in seinem Unternehmen, nämlich dem Franchise der Carolina Panthers. Ganz ungeachtet davon, dass er ein unglaublicher Rassist ist, dieser Mensch. Aber die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz hat dazu geführt, dass man gesagt hat, du musst dein Franchise verkaufen, das passt nicht in unser Bild. So, wenn ich mir jetzt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und ich möchte gar nicht irgendwie eine Leiter aufmachen und sagen, das eine ist so schlimm, das andere ist so und so viel schlimmer, weil das schon wieder die Opfer nicht respektieren würde. Aber wenn ich mir einfach nur anschaue, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und das, was Robert Kraft hat, was gemacht hat, was für mich eine Vergewaltigung ist, mehrfach, dann bleibt für mich nur der logische Schluss, dass man im Grunde genommen den gleichen Standard anwenden müsste bei Robert Kraft wie bei Jerry Richardson von den Carolina Panthers und man müsste Robert Kraft sagen, du musst das Franchise verkaufen. Du musst es nicht nur verkaufen, sondern du kannst es auch nicht irgendwie an deinen Sohn übergeben. Du kannst nicht einfach zurücktreten und sagen, okay, es bleibt jetzt halt in der Familie Kraft, weil der Name Familie Kraft ist halt, was die NFL angeht und die Außendarstellung, eigentlich verbrannt. Im Grunde genommen müsste man sagen, Robert Kraft, sorry, das war's für dich, verkauf dein Franchise. So.
Ja.
Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber es wäre für mich einfach nur die logische Schlussfolgerung. Weil ich kann nicht sagen, Irsay kriegt 6 Spiele Sperre, Richardson muss sein Franchise verkaufen und Robert Kraft
kriegt auch 6 Spiele Sperre.
Kriegt auch 6 Spiele Sperre oder meinetwegen ein Jahr oder was auch immer, was man vielleicht noch draufhaut. Das funktioniert für mich nicht. Das Problem dabei
ist halt, denke ich mal, und wo auch ich noch ein bisschen hänge tatsächlich, es als Vergewaltigung zu bezeichnen, weil für mich halt da eine Intention bei sein muss und ich es schwierig finde, ihm eine Intention zuzuschreiben. Du hast gesagt, klar, er hat natürlich legale Wege gehabt, er hätte natürlich auch einen Escort-Service oder wie auch immer in Anspruch nehmen können. Das gibt es in den USA, glaube ich, auch zu Genüge, wo man sich zumindest sicherer sein kann, dass es dort nicht oder sich um Zwangsprostitution handelt. Aber die Frage ist und bleibt, wie offensichtlich ist es, dass es sich dort um Zwangsprostitution gehandelt hat? Und ich glaube, das ist eine Sache, wo die auf jeden Fall in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen wird und wo ich mich mit der Bewertung noch schwer tue.
Ja, absolut. Also das Problem ist natürlich, dass dass in Amerika das ganze bigotte Strafsystem in Bezug auf Sexualverbrechen natürlich extrem strange ist und für mich auch nicht nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz wäre ich absolut fein damit, wenn Robert Kraft meinetwegen wäre rausgekommen, irgendwie ein Seth Wickersham hätte rausgefunden, ja, Robert Kraft fliegt jede Woche einmal nach Vegas, um da einen Escort-Service legal Sexarbeit zu erkaufen. Meinetwegen, wen interessiert es? Ist sein Ding, soll machen, was er will. Seine sexuelle Orientierung ist sein Ding, es interessiert niemanden anderen, geht niemand anderen was an. Aber das ist halt was anderes, weil ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass diese Frauen in einem Hinterzimmer von einem Massagesalon, die da offensichtlich unter prekären Situationen leiden mussten und dann zum Sex angeboten wurden, dass das nur irgendwas mit, weiß ich nicht, ein bisschen verruchtes, bisschen illegales Prostitution-Ding zu tun hat. Ist es für mich einfach nicht. Und deswegen.
Ja, faktisch ist es auch nicht. Die Frage ist halt, kann man es wissen? Wie kann man es wissen? Wie sehr sollte man es wissen?
Ja, klar, gut. Das ist natürlich eine relativ juristische Frage dann. Und die Anklage, beziehungsweise weswegen sich Robert Kraft dann im April übrigens vor Gericht verantworten muss, diese Verfügung, die ausgesprochen wurde, die besagt ja auch nur, dass er sich im Grunde genommen dem schuldig gemacht hat, dass er der Prostitution, die in dem Bundesstaat nicht legal ist,
dass er sie gefördert hat.
Dass er sie gefördert hat, genau. Und dieser Straftatbestand wird dann eben verhandelt und nichts weiteres. Deswegen sagte ich ja, das andere ist meine Meinung, aber wie gesagt, auch da sind wir wieder an dem Fall und ich rede mir eigentlich immer häufig diesen Mund fusselig. die NFL ist nicht der Staat Florida, die das jetzt juristisch verhandeln muss, sondern die NFL ist ein Unternehmen, das zwar einen Gewerkschaftsvertrag hat, aber darüber hinaus eben auch urteilen kann. Und zwar unabhängig von irgendwelchen juristischen Begebenheiten. Das heißt, die NFL könnte jederzeit sagen, ganz ehrlich, wir haben Richardson gesagt, verkauf deine Panthers, zu Recht. Wir können jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie ein Fall, den wir jetzt irgendwie übergehen können. Die NFL selber hat sich noch gar nicht dazu geäußert, außer das, was sie immer machen. Wir beobachten jetzt erstmal die Situation und gucken, was passiert. Problematisch dabei ist einfach nur, sie müssen jetzt langsam irgendwas tun.
Ja, aber das werden sie nicht. Also das ist, das wird sich, das nächste Mal wird das irgendwie offiziell Thema sein. Offiziell heißt in dem Moment von den Sportmedien darüber berichtet wird, dann Ende April, ich glaube am 26. April, war es nicht sogar auch ein Tag vom Draft oder so. Da wird dann nochmal drüber berichtet werden, vielleicht sogar auch nicht so wirklich, vielleicht wird dann auch nur was retweetet von Schefter und von Rappaport, das habe ich irgendwie auch gesehen, dass die einfach nur was retweetet haben und selber gar nichts geschrieben haben, also die haben sich da wirklich extrem rausgehalten, zumindest lange Zeit. Und vorher wird das wird halt nur dann Thema werden, wenn der Druck größer wird, ne? Und
ja, klar.
Das ist halt einfach so, Robert Kraft ist der hat extrem viel Macht.
Ja, klar, natürlich.
Wird auf 6 Milliarden Dollar, glaube ich, geschätzt, sein Vermögen. Und der besitzt ein 32. der NFL. Und viele der Besitzer wissen wahrscheinlich auch, dass sie viele Dinge getan haben, die ähnliche legale Konsequenzen nach sich hätten ziehen können. Denn die wenigsten Menschen, die so reich sind, haben nicht irgendwie irgendwelche Leichen im Keller, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, aber who cares? Also Leichen im Keller zu haben, die nicht an
der Öffentlichkeit. Nein, ich wollte doch nur sagen, dass die dann auch nicht ihnen ans Messer liefern.
Dass die anderen Besitzer jetzt nicht auf die Straße gehen werden mit Plakaten und fordern, dass die NFL Robert Kraft rausschmeißt, das ist klar, weil der Buddy Club, der wird natürlich zusammenhalten und auch Roger Goodell hat wahrscheinlich keinen leichten Stand. Wäre es jetzt, weiß ich nicht, ein anderer Besitzer, der vielleicht weniger einflussreich wäre innerhalb der NFL, und von einem Team, was vielleicht nicht diesen Namen hat, wird vielleicht auch anders reagiert werden, mit Sicherheit. Traurigerweise ja, wird das halt nicht der Fall sein. Ich will ja damit auch nur sagen, dass meine persönliche Meinung einfach nur das ist, dass er weg muss und das Franchise verkaufen muss, weil er es auch nicht an seinen Sohn abtreten darf. Das ist halt einfach nur meine Meinung. Damit meine ich nicht, dass ich jetzt irgendwie so ein krasser Hardliner wäre, der sagen würde, niemand hat eine zweite Chance verdient. Absolut, jeder hat eine zweite Chance verdient, egal was man getan hat. Mhm. Nur das eben gerne in der Gesellschaft generell oder auf juristische Art und Weise, dass man sich beweisen darf und sagen kann, okay, ich habe einen Fehler gemacht und dann hat man die Chance, auch wieder reinzukommen. Ne? Meinetwegen, aber das hat nichts mit der NFL zu tun und das hat nichts generell mit der Liga zu tun, sozusagen mit dem Shield der Liga, mit dem, wofür die Liga steht. Da ist halt in meinen Augen traurigerweise nicht die Möglichkeit zu sagen, es ist eine zweite Chance da, wenn ein derartiges Vergehen vorliegt. Juristisch, allgemein gesellschaftlich gesehen, absolut, hat jeder eine zweite Chance verdient. Nur leider nicht in der NFL, beziehungsweise nicht leider, sondern nicht in der NFL. Deswegen hat ein Kareem Hunter eigentlich nichts mehr zu suchen, ein Reuben Foster hat da nichts mehr zu suchen, zum Glück hat Ray Rice da nichts mehr zu suchen, genauso wenig hätte jetzt eigentlich Robert Kraft da auch nichts mehr zu suchen. Und ist halt so, die können, sonst sollen sie machen dürfen, was sie wollen, sobald sie ihre Strafe abgesessen haben oder was auch immer, aber halt nicht in der Liga, weil das funktioniert halt einfach nicht. Das ist genauso wie in der Politik meinetwegen, wenn man sich etwas zu Schulden kommen lässt, hat man die zweite Chance verdient, man sitzt die Strafe ab, alles ist gut, aber eben leider dann nicht mehr in der Politik für diese Person, sondern da ist man halt dann Theodor einfach raus.
Theodor ist ja auch noch gut in der Wirtschaft
ja, aber aktiv, genau das ist der Fall, also da funktioniert es dann halt einfach nicht, das ist halt einfach so.
Ja, das ist, ich bin da nicht unbedingt weit von dir entfernt, das ist halt nur einfach. Ja, die NFL ist vielleicht auch in der Hinsicht dann, oder vielleicht ist dieses Verfahren jetzt, was sich jetzt um Robert Kraft abspielt, auch ein Appell der Liga, nicht der Liga.
Absolut, der Liga und der Gesellschaft.
Der Gesellschaft, genau, darauf wollte ich hinaus. Und Ich meine, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass da einiges nach vorne geht, aber wie es bei so vielen Prozessen ist, sind das dann doch immer eher Generationsprozesse. Dementsprechend sind die Ansprüche, die wir jetzt an die Liga dann in dem Moment stellen, eher eine Sache, die dann vielleicht in 10, 20 Jahren dann tatsächlich auch zur Realität werden.
Das mag sein. Wir sind auf jeden Fall dran. Wir sind gespannt, was da passiert. Wie gesagt, es könnte sein, dass vielleicht demnächst irgendwann mal was auch mal kommentiert wird, dass es vielleicht ein paar mehr News gibt. Ansonsten, wie gesagt, muss er sich im April selbst oder durch eine Person repräsentieren lassen vor Gericht, Robert Kraft. Und dann wird sich eben zeigen, ob er vielleicht auch aus freien Stücken den Rückzug antritt.
Also eine Sache würde ich noch ganz gerne sagen wollen. Für mich ist es wirklich extrem wichtig, dass er sich selbst zu Wort meldet und irgendwas sagt. Was er dann am Ende auch sagt, okay, das kann man dann nochmal beurteilen. Aber wenn er sich jetzt wirklich bis Ende April nicht ansatzweise selber mal zu Wort meldet und einfach nur die ganze Sache aussitzt und sich aus der Öffentlichkeit raushält und irgendwie in Mar-a-Lago mit Donald Trump irgendwie golfen geht oder was auch immer er dann tun möchte und das einfach nur aussitzt, das zeugt für mich nochmal mehr davon, dass er im Prinzip, macht, was er machen will, ne?
Ja, das scheint
auch. Also irgendwie muss man sich der ganzen Sache dann ja auch stellen. Dann, ne?
Offensichtlich scheint er nicht so wirklich viel Rückgrat zu haben, was das angeht. Der wurde jetzt zumindest am Wochenende auch auf einer Party in Hollywood gesichtet. Also, das ist natürlich auch ihm überlassen, was er tut und was er nicht tut. Aber die Situation selber wird dadurch nicht unbedingt besser. Gehen wir mal raus aus diesem Thema. Christian, beschäftigen wir uns weiter mit den Themen der Woche, beziehungsweise vielleicht so ein paar, zwei, drei übergeordneten Punkten noch, bevor wir dann nochmal auf Spieler-News eingehen. Wir gucken nochmal so ein bisschen, wir hatten ja die letzte Woche die Quarterback-Situation für die Free Agency angesprochen, da gucken wir heute nochmal auf die anderen Skill-Position-Players, vor allen Dingen natürlich Running Backs, die Wide Receiver, Tight Ends kurz und auch Offensive Line, wer da in die Free Agency geht. Dann gab es was zu den Compensatory Picks diese Woche, was wir noch kurz besprechen wollen. Und dann sollte es auch für heute gut gewesen sein. Erster Punkt, da können sich alle Fans auf jeden Fall der Oakland Raiders erstmal für den Moment freuen. Denn die Oakland Raiders werden auch in 2019 im Coliseum in Oakland spielen. Das Stadion in Las Vegas ist natürlich noch nicht fertig, das wissen wir schon seit längerer Zeit. Und da ist auch die Frage, ob es in der nächsten Saison, für die nächste Saison fertig sein wird. Es gab ja dann auch dieses Verfahren in Oakland selber gegen die Raiders, das eingeleitet wurde. Offensichtlich hat man sich da so jetzt geeinigt und die Raiders, nachdem sie krampfhaft versucht hatten, eine andere Spielstätte für 2019 zu finden, haben jetzt sich mit der Stadt geeinigt, dass sie die 2019er Saison und es gibt dann auch noch eine Option für 2020 weiterhin im Coliseum spielen werden.
Ja.
Genau. Erleichtert vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, den Free Agent, auf den kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu sprechen, Marshawn Lynch, auch wenn er jetzt vielleicht sportlich nicht mehr so wichtig zu sein scheint, aber vielleicht doch als Identifikationsfigur nochmal zu halten, wenn sie jetzt wirklich in Oakland bleiben können.
Ja, das also ich kann mir schwer vorstellen, dass Marshawn Lynch tatsächlich noch in einer anderen Stadt für Oakland nochmal gespielt hatte. Also er war ja schon mehr oder weniger zufrieden, damit selber in Ruhestand zu gehen. Und so wie es sich angehört hat, ist er nur zu Oakland zurückgekehrt, weil er eben in seiner Heimat nochmal spielen wollte. Für die Raiders-Fans, es ist auch da ist es irgendwie wieder so. Wie fühlt sich das an, wenn du als aus Oakland kommst und du bist Raiders-Fan und du weißt, sie ziehen um und dann gab es noch irgendwie so Streitigkeiten um die Pachtung des Stadions, beziehungsweise die Stadt hat sich irgendwie gefühlt. Tja, muss komisches Gefühl sein, dann, wenn man selber aus der Region kommt als Fan dieses Footballteams.
Ja, vor allen Dingen, weil ja noch mal kurz berichtet wurde, sie könnten oder würden, das war ja schon fast in trockenen Tüchern, im Stadion der San Francisco Giants, dem Baseballteam spielen, also in San Francisco auch noch, so ein bisschen so die, ich will nicht sagen Rivalenstadt, aber zumindest jetzt eine Stadt, die jetzt für die Oakland-Fans wahrscheinlich nicht unbedingt so das Parade die Paradespielstätte gewesen wäre, aber zumindest ist jetzt erstmal safe. Gruden hat jetzt da, was das angeht, Ruhe, kann mit seinen 349 First-Round-Picks erstmal versuchen, ein neues Team aufzubauen und zumindest dann nochmal ein Jahr, vielleicht sogar zwei, in Oakland zu spielen. Wir hatten es angesprochen, als wir so ein bisschen in unserer Spezialfolge in der allerersten über den Fahrplan der Saison gesprochen haben, über das Competition Committee. Das trifft sich gerade diese Woche und die großartige Julie Battista hat berichtet, dass Themen bei diesem ersten Treffen, da wird jetzt noch nicht großartig was entschieden, aber man spricht schon mal, man wägt schon mal ab, worüber man dann am Ende vielleicht entscheiden möchte. Hat sie rausgefiltert, dass es da um die das Reviewing von Judgment Calls gehen soll. Also wir erinnern uns alle an diese Szene der New Orleans Saints gegen die LA Rams. Sprich, dass es challengebar wird, diese Judgment Calls, nee, dass man diese Judgment Calls challengen kann, beziehungsweise nochmal draufschauen kann, ob man das dann selber challengen oder vielleicht noch ein Offizieller, der sich das nochmal anschaut in New York. Das ist ein Themengebiet. Ein weiteres ist, nachdem man die Kickoffs so ein bisschen sicherer gemacht hat, will man sich jetzt auch nochmal die Punts angucken, denn das ist, was das Competition Committee als momentan eine der gefährlichsten Spielsituationen identifiziert hat. Auch da möchte man sich nochmal genauer anschauen, wie man das vielleicht für die Zukunft sicherer machen kann.
Genau, darüber hinaus ewiges Thema Defensive Pass Interference und auch Offensive Pass Interference sollen wohl auf der Agenda stehen. Horse Collar Tackles unter Umständen auch und natürlich auch wieder die Quarterback Protection, beziehungsweise das war ja zu Beginn des letzten Jahres ein großes Thema, als doch einige kontroverse Calls dort passiert sind. Wie heißt nochmal der langhaarige Linebacker?
Clay Matthews,
genau, der direkt zweimal nacheinander oder zumindest relativ zeitnah nacheinander dort sich unzufrieden mit der Entscheidung gezeigt hatte. Natürlich geht es auch weiter um Gehirnerschütterung und so weiter. Wie kann man die verhindern? Deswegen wahrscheinlich auch die Punt-Geschichten, denn die Special Teams Play werden immer häufig als das eigentliche Problem der NFL dargestellt, was ich immer ein bisschen komisch finde, denn statistisch gesehen mag es in diesen Spielzügen zwar zu häufiger zu Problemen kommen und zu Gehirnerschütterung oder anderweitigen Verletzungen, aber in der gesamten Masse kommen sie halt nicht ansatzweise so häufig vor, dass diese statistische Erhöhung dann so relevant wird.
Nee, vor allen Dingen haben wir uns ja letzte Saison, durften wir ja eine Saison erleben, für alle die Punts nicht so gerne mögen, in der es sehr, sehr wenige Punts gab. Also ich meine, wenn man sich an ein Spiel erinnert wie LA gegen Kansas City relativ früh in der Saison, gab es da, ich glaube, einen Punt?
Ja, ich glaube tatsächlich einen Punt, ja.
Und dann ist natürlich auch nochmal die Frage, klar, was du angesprochen hast, ist absolut richtig. Allein schon beispielsweise das Aufeinandertreffen oder das Zusammenstoßen der O-Line und der D-Line bei jedem Snap ist beispielsweise ein viel, viel größeres Problem in Bezug auf Gehirnerschütterung beispielsweise. Wir wissen das von vielen ehemaligen Spielern, die gesagt haben, das ist jedes Mal wie ein Autounfall. Dann stellt sich mir auch so ein bisschen die Frage, okay, entweder man schafft das Special Teams beziehungsweise Punts zum Beispiel komplett ab, oder man lässt es so, weil mir erklärt sich jetzt so nicht so wirklich, wie man dieses Spiel, nämlich die Punts, noch sicherer machen möchte, beziehungsweise entschärfen möchte. Denn ich weiß es nicht. Also
ja, da ist es wirklich schwierig. Also beim Kickoff konnte man natürlich dann den Punkt des Schießens nach vorne legen, das ist, glaube ich, 2011 oder so passiert, ne? Und jetzt die Formation-Geschichte im letzten Jahr und das nur noch, dass die Wedge-Plays verhindert wurden und die und nur noch zwei Spieler neben dem Kickoff-Fänger in der hinter 10 Yards sind das, glaube ich, gewesen, ne?
Ja.
In dieser Zone sich aufhalten würden. Beim Punt ist das schwierig, da noch wirklich noch mehr zu machen, weil in der Regel leihen sich halt alle direkt an der Line of Scrimmage auf, ne? Und mal gucken, womit die dabei um die Ecke kommen. Und ob es nicht vielleicht eher wieder so eine Geschichte ist, dass man von anderen Dingen ablenken will. Sicherlich Teil davon.
Ja.
Wir werden sehen.
Genau.
Was dann am Ende durchgesetzt wird, wissen wir dann beim nächsten Owners Meeting, beziehungsweise vielleicht auch erst im Mai beim übernächsten.
Korrekt. Gute Nachrichten gibt's auf jeden Fall für alle Fans der LA Rams, die vielleicht nicht so viel zu jubeln hatten aufgrund der Super Bowl-Niederlage, aber Left Tackle Andrew Whitworth hat getweetet, dass er zurückkommen wird. Es war ja, stand so ein bisschen in den Sternen mit seinen jetzt bald 37 Jahren, ob er nochmal zurückkommen würde. Der definitiv unter Beweis gestellt hatte, gerade in der letzten Saison auch, dass er der stärkste Offensive Liner ist in dieser Line, die so ein bisschen exposed wurde im Super Bowl durch die New England Patriots. Der Anker auf jeden Fall für Jared Goff und auch Sean McVay in der Offense, in der Offensive Line. Andrew Whitworth kommt zurück für einen auch nicht ganz so schlechten Vertrag, denn er ist, glaube ich, in den Büchern mit knapp 11,5 Millionen, wenn ich es richtig sehe, für die nächste Saison und das dann auch sein finales Jahr seines Vertrages und dann wahrscheinlich auch das finale Jahr seiner Karriere sein wird.
Ja, gut möglich. Wie alt ist er, weißt du das?
Wird 37, glaube ich, jetzt irgendwann ja. Ende des Jahres müsste das sein.
Muss noch kein Alter sein für einen Tackle, aber irgendwann stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie viel das Geld dann, dass man mehr noch verdient, dann am Ende noch ausmacht und dann vielleicht gesundheitliche Bedenken kommen dann vielleicht auch dazu, wobei er sich ja auch manchmal ein bisschen martialisch geäußert hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne?
Ja, absolut. Die 49ers haben ihren Kicker Robbie Gould gefranchise-tagged und damit...
Das erste Tag, es ist da.
Ja, das erste Tag und das für einen Kicker auch nicht unbedingt so häufig, wobei ich glaube, Steven Gostkowski hat das mal bekommen, ne?
Es ist halt, für einen Kicker ist es halt, es ist halt relativ simpel, weil das Tag ist halt extrem billig, ich glaube 5 Millionen. Ja. Wahrscheinlich nur das Tag für einen Panther ist billiger, wobei Kicker und Panther können vielleicht dasselbe Tag haben, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ob ein Panther ein eigenes Tag haben, weißt du das?
Nee, nicht aus dem Kopf.
Naja. Es ist halt relativ günstig und vor allen Dingen auch relativ günstig im Vergleich zum Vertrag, den er wahrscheinlich auf Dauer unterschreiben wird. Also es wird sicherlich weniger als 5 Millionen, ja, sicherlich will ich gar nicht mal sagen. Könnte sein, dass jetzt endlich mal, wie auch immer, endlich zu sehen ist, Kicker so einen kleinen Geldsprung machen, denn ich glaube, der höchst dotierte Vertrag im Schnitt ist immer noch der von Gostkowski und der hat den in 2014 unterschrieben oder so. Ich bin ja nicht so ganz sicher. Das heißt, in den letzten Jahren ist da nicht wirklich viel passiert und da könnten die Kicker der NFL sich sicherlich freuen, wenn sie da einen kleinen Gehaltsbonus bekommen würden.
Absolut. Und wir sehen jedes Jahr immer wieder, nicht das Special Team unterschätzen, nicht deine Schlüsselspieler im Special Team unterschätzen. Wir haben es gesehen in Chicago. Die hätten sich wahrscheinlich dann zum Ende der Saison oder generell über die Saison auch einen Kicker gewünscht, der etwas zuverlässiger gewesen wäre. Also es kann manchmal wirklich sehr, sehr entscheidend sein. Wir haben häufig über Gostkowski gesprochen, auch der ein sehr, sehr guter Kicker ist, aber dann in entscheidenden Spielen auch häufiger mal verschossen hat. Justin Tucker von den Baltimore Ravens, der vielleicht beste Kicker in der Liga. Es macht unglaublich viel aus, denn es werden so, so viele Spiele in der Liga am Ende durch ein Field Goal oder manchmal auch durch einen extra Punkt entschieden. Von daher macht es Sinn, da nicht unbedingt nur zu sparen. Die weiteren Spieler-News, die wir noch haben, vielleicht ganz kurz gemeldet, die Bears haben ihren Anker, ihren Right Guard Kyle Long nochmal restrukturiert, den Vertrag, der durch Verletzungsprobleme so ein bisschen wenig Spielzeit hatte über die letzten Jahre und ein bisschen viel Salary Cap gefressen hätte diese Saison mit 8,5 Millionen, hat eine Restrukturierung bekommen. Das heißt, im Grunde genommen bei einem Veteran in dem Moment eigentlich immer nur ein Pay Cut, sprich, dass man das Gehalt, beziehungsweise die Cap-Number für das Jahr reduziert hat.
Hast du da Zahlen zu?
Leider nicht, nein. Also wir wissen nur, dass es eine Restrukturierung war und dass viele ja eigentlich gesagt haben, aufgrund auch eben der Tatsache, dass er, ich glaube, er hat so ungefähr ein Drittel der Spiele gemacht über die letzten 3-4 Jahre und die 8,5 Millionen für ihn als Right Guard dann ein bisschen zu hoch war.
Ja, ist die Frage. Ich meine, der Guard-Markt ist ja auch deutlich teurer gewesen. Das haben wir mit Andrew Norwell zu den Jaguars im letzten Jahr war das auch, ne? Ja. Gesehen. Vielleicht ist es auch nur eine Umwandlung vom Base-Salary in Signing-Bonus, um ein bisschen für Cap-Flexibilität zu sorgen. Denn die Bears stehen auch nicht wirklich flüssig da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja, die sind nicht so, haben auch relativ, ich meine, relativ hohes Dead-Money, aber könnte ich mich jetzt auch täuschen.
Oh ja, 12 Millionen, nicht wirklich viel. Laut Over the Cap.
Ravens haben, und da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer zu, ihren Wide Receiver Michael Crabtree entlassen. Crabtree, der ja auch ein bisschen enttäuscht hat insgesamt, auch in Baltimore, jetzt 7 Millionen gegen das Salary Cap gezählt hätte in 2019 und ich glaube nächsten Monat hätte er einen Bonus bekommen nochmal von 2 Millionen circa, deswegen war es relativ logisch, ihn zu entlassen, ein etwas in Jahre gekommener Wide Receiver, die Ravens natürlich jetzt in, zumindest was die Offense geht, natürlich in einem ganz neuen Fahrwasser unterwegs, müssen sich ihre Offense natürlich auch nochmal ganz neu angucken, jetzt in der Offseason durch den Weggang oder den Trade des Joe Flacco zu den Denver Broncos, genau, und jetzt eben mit Lamar Jackson in die Saison zu gehen, der natürlich auch nicht unbedingt der pure Passer ist und deswegen macht es da keinen Sinn, Crabtree 7 Millionen zu zahlen. Das heißt, Michael Crabtree kommt nochmal auf den Free-Agent-Markt, gucken wir gleich nochmal zu. Auch Randall Cobb, auch wenn es noch nicht offiziell ist, auch er scheint jetzt nicht mehr bei den Packers zu bleiben, beziehungsweise nicht mehr re-signed zu werden. Auch er wird damit Free Agent werden. Randall Cobb, der ja auch viel mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, jetzt nicht mehr die Anspielstation war für Aaron Rodgers in Green Bay, der jetzt mit einigen jüngeren Wide Receivern, natürlich allen voran Davante Adams und Allison und auch dem deutschstämmigen Sam Brown, genau, Entschuldigung.
Equanimous.
Genau, und die vielleicht selber nochmal aktiv werden in der Free Agency auf dem Wide Receiver Markt, die haben eben Randall Cobb oder werden ihn ziehen lassen. Die Panthers haben zwei aus ihrem Backfield rausgeworfen, beziehungsweise released, und zwar einmal Cornerback Captain Munnerland, der zwar gar nicht so teuer war, ich glaube circa 3 Millionen nur gekostet hätte, aber nicht wirklich da war, wo sie ihn sich erhofft hatten, und genauso auch Safety Mike Adams, der schon jetzt glaube ich 38 wird, auch ihn haben sie ziehen lassen, die Carolina Panthers natürlich auch nicht unbedingt, was das Backfield momentan angeht, super gut aufgestellt und werden da so ein bisschen versuchen, den Jungbrunnen zu finden, neue Spieler in entweder Free Agency oder Draft zu holen und die Altlasten, wenn ich mal sage, nicht weil sie wirklich lästig sind, sondern einfach nur, weil sie nicht mehr unbedingt das bringen, was man sich erhofft.
Captain Munnerland, einer der schönsten Namen in der NFL, finde ich. Ich weiß nicht, der Name gefällt mir sehr gut.
Was Vornamens oder? Captain heißt oder Munnerland?
Ich glaube, das passt beides für mich einfach unheimlich schön zusammen. Ich finde, das hat einen schönen Klang. Ich weiß es auch nicht genau.
Und wenn er jetzt Tom heißen würde? Tom Munnerland?
Dann.
Oder Manny?
Manny Munnerland, ja. Dann sind wir im Alliteration-TV angelandet. Nein, nee, weiß nicht. Aber die Panthers stehen an einem gewissen Scheideweg im Moment. Ne? Das kann man, glaube ich, durchaus so sagen.
Ja, absolut.
Denn wir wissen nicht, wie es mit Cam Newton natürlich weitergeht. Was ist mit seiner Schulter? Ne? Wird er wieder fit werden oder nicht? Wide Receiver-Markt, sicherlich interessant für sie. Interessant. Wird eine interessante Saison für sie unter neuem Besitzer. Quasi die Weichen auf Zukunft stellen. Wir werden sehen, ob es klappt. Also.
Ja, ich meine, Julius Peppers ist in die Sportrente gegangen. Thomas Davis kommt nicht zurück. Jetzt Mike Adams raus.
Was ist mit Greg Olsen auch, ne?
Greg Olsen, ja. Also Cam Newton hat zumindest beim NBA All-Star Weekend gesagt, dass er sehr, sehr gute Fortschritte macht. Also er war da, sagen wir mal, deutlich.
Kann man auch sonst sagen.
Er war deutlich offensiver als ein Andrew Luck, von dem man nie was gehört hat. Aber
ja, weil man ihn aber auch nie gesehen hat.
Liegt vielleicht auch in der Persönlichkeit. Nee, er hat auf jeden Fall gesagt, denn das war ja auch in Charlotte, dass er sehr, sehr gute Fortschritte macht und auf dem besten Wege ist und er auf jeden Fall in dieser Saison ganz normal wieder fit sein wird, Cam Newton. Wir werden sehen. Ich hatte es angesprochen, Christian, wir hatten letzte Woche die Quarterbacks und die
Du hast Tavon Young noch vergessen. Von den Ravens.
Ah ja, stimmt. Entschuldigung.
Wir darüber gehen.
Genau, Cornerback Tavon Young bzw. Nickelback Tavon Young hat einen neuen Vertrag bekommen von den Baltimore Ravens. Ich habe die Zahlen jetzt nicht, du hast sie wahrscheinlich.
25,8 Millionen für 3 Jahre. Aber irgendwie, ach, da war noch irgendwie ein Trick bei. Das habe ich mir jetzt nicht notiert. Sowas Blödes aber auch. Denn ich glaube, dass das Gesamtvolumen über die nächsten 4 Jahre ist, glaube ich, 25,8 Millionen. So war, glaube ich, der Trick dabei. Ja, hat auf jeden Fall ein bisschen Kohle verdient. Jetzt nicht Top Money, aber für ein Slot Corner sicherlich nicht verkehrt.
Genau. Wurde dann, glaube ich, auch als der bestdotierte Slot Corner Vertrag der Liga direkt rausgehauen. Was so relativ, ja, finde ich relativ uninteressant, diese Informationen, weil es gibt viele Spieler, die sehr, sehr viel in der Slot spielen, aber nicht unbedingt dann vertraglich so gesehen werden. Also es ist immer so ein bisschen fragwürdig, wie man das so einstuft, das Ganze. Ja. Und es kann auch durchaus sein, dass durch Verletzungen etc. er dann sehr viel als Nummer 2 Corner beispielsweise bei den Ravens spielen wird. Also
klar.
Er ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, dass du als Slot Corner wirklich für die Slot Corner Position, dass du darauf gestempelt bist und nichts anderes spielen kannst. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, das so.
Meinst du nicht, dass er eine innerliche Blockade hat und sich nicht außerhalb der Nummern anders gemischt stellen kann?
Nee, kann er nicht.
Wieder in die Mitte gezogen wird.
Wird er jedes Mal überlaufen bei einem tiefen Pass.
Oder sagst du, nee, das spiele ich nicht, dafür das kann
ich
kriegen.
Ja, ich cover nur circa 8 Yards von der Line of Scrimmage an. Alles danach ist nicht mein Bier. Genau. Genau, aber dann kommen wir jetzt zu, oder wolltest du auch noch Robinson, den Tackle der Cleveland Browns kurz erwähnen, der auch einen neuen Vertrag bekommen hat oder eine neue Verlängerung?
Ja,
oder
so. Können wir machen.
Das ist so spannend.
1 Jahr mit einem Maximalvolumen von 9 Millionen. Tja, nachdem er als, ich glaube, 2. Pick overall gedraftet wurde, ne? In 2013 oder 2014, hat er jetzt wohl eine Chance bekommen, bei einem Team zu bleiben. Aber es sieht auch eher so nach einem Ding aus, dass die Browns nicht ihre Langzeitantwort gefunden haben und nochmal so ein bisschen die Dose vor sich hertreten wollen und sagen so, na, mal gucken. Beweis dich erstmal noch.
Genau. Genau, dann vielleicht noch ganz kurz erwähnt, die Compensatory Picks wurden rausgehauen von der Liga. Für alle, die vielleicht noch nicht auf unsere Spezialfolge warten können, in denen wir das dann nochmal genauer erklären werden, vielleicht ganz kurz erklärt, Compensatory Draft Selections oder Picks sind zusätzliche Picks im Draft, die Teams bekommen, basierend darauf, welche Unrestricted Free Agents sie in der Vorsaison verloren haben an ein anderes Team und gemessen daran, wie viele Free Agents sie geholt haben, zu sich ins Team. Und dann wird im Grunde genommen eine Liste aufgemacht, so die ganz genaue Aufschlüsselung des Ganzen, das hält die NFL in ihrem Tabernakel so ein bisschen versteckt. Also es richtet sich auf jeden Fall, das wissen wir, so ein bisschen nach dem Annual Salary.
Tatsächlich. Also ich glaube 80% oder so ist nach dem Durchschnittsverdienst.
Durchschnittsverdienst, genau. Und dann werden eben Kategorien aufgemacht und dann wird einfach ganz klar geguckt, okay, Spieler A hat das Team verlassen, fällt in diese Kategorie. Den besten Pick, den man bekommen kann, fängt in Runde 3 an. Dafür haben sie einen anderen Free Agent in ihr Team geholt, der in die gleiche Kategorie fällt. Deswegen bekommen sie dafür, dass beides negiert sich, dafür bekommen sie keinen Compensatory Pick. Wenn sie aber keinen Spieler der gleichen Klasse oder des gleichen Levels in ihr Team holen, bekommen sie dafür einen Compensatory Pick. Viele Teams, die machen das, arbeiten auch schon in der Free Agency so ein bisschen daran, dass sie gucken, okay, wir haben jetzt Spieler X abgegeben, für den müssten wir in der nächsten Saison einen guten Compensatory Pick bekommen. Wenn wir jetzt diesen anderen Spieler in unser Team holen, könnte es sein, dass wir deswegen keinen Compensatory Pick mehr bekommen. Also es gibt wirklich Teams, die da ganz genau systematisch schauen und danach auch so ein bisschen gucken, wie sie ihr Team aufbauen. Nichtsdestotrotz können wir festhalten, dass eben diese Compensatory Picks vergeben wurden von der Liga. Die beispielsweise New England Patriots haben 4 bekommen, wenn man das mal jetzt als Beispiel nehmen würde. Sie haben Nate Solder verloren, der zählt quasi in diese erste Kategorie. Dafür bekommen sie einen Drittrunden-Pick. Dann Malcolm Butler haben sie verloren, zählt als Drittrunden-Pick. Und dann haben sie beispielsweise Danny Amendola verloren, der würde als 6-Runden-Pick zählen, haben aber Adrian Claiborne geholt, der zählt auch als 6-Runden-Pick und deswegen negiert sich das dort. Und so wird das eben aufgeschlüsselt. Insgesamt bekommen sie 4 Compensatory Picks, die Bengals beispielsweise auch 4. Und so wird das eben durchgerechnet. Die, ich glaube, Washington bekommt auch 4. Und sonst glaube ich, genau, die LA Rams, auch Super Bowl-Teilnehmer, bekommen auch 4 zusätzliche für Tremaine Johnson, den sie verloren haben. Sammy Watkins haben sie verloren und eben keine der aus der gleichen Kategorie in ihr Team geholt an Unrestricted Free Agents.
Doch, oder?
Wer?
Ja, ist eine gute Frage.
Die LA Rams jetzt?
Ja, die haben nur einen Drittrunden-Pick, meine ich, oder?
Nee, sie müssten einfach
Tremaine
Johnson und Sammy Watkins, weil beide eben in diese Kategorie fallen.
Ja, also es ist auf jeden Fall, ist es natürlich hilfreich. Nun darf man auch nicht vergessen, die sind am Ende der jeweiligen Runde immer, also wirklich ganz, ganz am Ende und dementsprechend schon fast dann wieder, man könnte es auch einen Viertrunden-Pick dann zum Beispiel nennen, das ist eine Definitionssache. Was halt besonders ist, dass sie seit dem letzten Jahr, kann man diese Picks auch traden. Das war im Vorfeld nicht möglich, da musste das Team wirklich mit dem Pick auch wirklich jeden Spieler dann auch draften. Und dadurch, dass sie tradebar geworden sind, sind sie nochmal deutlich interessanter geworden und viele Teams, tricksen da jetzt rum, wobei tricksen das falsche Wort ist, es ist ja natürlich legitim so zu handhaben, aber es ist ein größerer Fokus auf die Compensatory Picks gefallen in den
letzten
Jahren.
Genau, absolut und generell ist es halt einfach Wert, den du dann hast, also wenn du jetzt Teams hast, die beispielsweise Washington oder auch die LA Rams, die 2 Drittrunden-Picks bekommen, das ist sehr, sehr viel wert im Draft. Ein Drittrunden-Pick, auch wenn es an der Ende der Runde ist, ist es viel wert und vor allen Dingen hat es viel wert, wenn man mögliche Trades eingehen möchte, das, was du gerade erwähnt hast. Von daher strategisch gesehen eine relativ wichtige Sache, die von der NFL eben rausgegeben wird und so ein bisschen das belohnt, dass wenn man einen guten Unrestricted Free Agent verliert und nicht einen entsprechenden zurückholt ins Team oder generell holt. Schauen wir dann jetzt, nachdem wir letzte Woche auf die Quarterbacks in der Free Agency geguckt haben, jetzt mal so ein bisschen auf die anderen Positionsgruppen, Christian, die, muss ich sagen, relativ dünn besetzt sind. Die Running Backs, die Wide Receiver und Tight Ends, gucken wir vielleicht erstmal darauf, denn was die O-Line angeht, das kann man fast vernachlässigen. Running Backs, ich habe mir mal 4 Namen rausgestrichen, die vielleicht die größten Namen sind. Natürlich Le'Veon Bell, von dem wir jetzt wissen, dass er frei ist, nicht mehr zurück muss nach Pittsburgh. Mark Ingram von den New Orleans Saints. Wir haben Tevin Coleman von Falcons und Jay Ajayi, der bei den Philadelphia Eagles jetzt leider für ihn natürlich in dem Moment die komplette Saison verletzt war. Oder fast.
Ja, es ist wirklich, ich glaube, das habe ich dir im Januar geschrieben oder so. Da habe ich das erste Mal auf die Free Agents geschaut und gesagt, so, boah, ist das eine, naja, schäbig will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen, aber wenig beeindruckende Free Agency-Klasse. Und das zeigt sich jetzt, wenn wir jetzt speziell den Fokus auf die Offensive legen, nochmal deutlicher, denn in der Defense gibt es wenigstens so ein paar Star-Namen, auch wenn die natürlich alle nicht die Free Agency erreichen, weil sie wahrscheinlich getaggt werden oder noch verlängert werden oder so. Aber es ist relativ dünn. Du hast es gerade angesprochen, Le'Veon Bell ist sicherlich der größte Name insgesamt. Was mit ihm passiert, wird sicherlich auch die größte Storyline in der Offseason werden. Momentan hört man viel darüber, dass die Jets interessiert sein sollen. Ja, warum nicht? Ne? Generell schwierig, was ist mit Le'Veon Bell jetzt? Wir wurden schon wieder Berichte durchgesickert, dass er doch zugenommen hat, 25 Pfund, glaube ich. Und dass das auch ein großes Problem sei, meines Erachtens, haben das die Jets durchgesteckt, um den Preis ein bisschen zu drücken und andere Teams, das Interesse von anderen Teams vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Ja, wirkt schon so, als wenn die Jets wirklich ein starkes Interesse hätten und der vielleicht sogar die Offseason-Priority von ihnen sein könnte. Was danach kommt, ja, es ist,
Mark Ingram ist halt noch ein guter Name, weil er wirklich viel als, den man wirklich als, ja, als den Starter in dein Team holen kannst. Jemand, der eigentlich auch ein Three-Down-Back ist, der in New Orleans eigentlich nur durch Alvin Kamara so ein bisschen, ich will nur nicht mal sagen, ins Hintertreffen geraten ist, aber so ein bisschen Snaps verloren hat, ein bisschen Spielzeit verloren hat, aber auf jeden Fall jemand ist, mit dem man sehr, sehr viel machen kann, auch vielseitig ist und vor allen Dingen jemand ist, der naja, alles mitbringt, das, was man sich eigentlich von dem Running Back erhofft. Tevin Coleman, der sehr, sehr gut gespielt hat für die Falcons in Abwesenheit und auch, ja, aber vielleicht auch eher so der zweite Running Back ist für ein Team, das vielleicht schon einen Starter hat. Jay Ajayi, wissen wir jetzt nur nicht, wie er überhaupt zurückkommt von seiner Verletzung. Also nicht wirklich großartige Namen, aber die Vergangenheit zeigt ja auch, dass Teams nicht unbedingt viel ausgeben möchten in der Free Agency für Running Backs. Le'Veon Bell ist vielleicht der einzige Name, der da so ein bisschen außen vor gesehen werden muss. Und ansonsten wird wahrscheinlich viel wieder über den Draft gehen, denn die Vergangenheit im Draft zeigt, dass man wirklich von der ersten bis eigentlich zur fünften, sechsten Runde potenziell Starter für die Running Back Position draften kann.
Ja, also Running Backs nach Le'Veon Bell wird es wirklich meines Erachtens relativ dünn. Und da wird, glaube ich, auch nicht viel, wirklich viel Geld für sie rausspringen. Also die werden es, glaube ich, nicht so leicht haben im Free Agency-Markt.
Wide Receiver gibt es sehr, sehr viele insgesamt, was jetzt nicht verwundert. Die wichtigsten Namen, vielleicht, ich hatte es gerade eben angesprochen, Randall Cobb war sehr wahrscheinlich. Dann haben wir jetzt Michael Crabtree angesprochen, Jamison Crowder von Washington, Golden Tate vielleicht so einer der interessantesten Namen, der bei den Eagles zumindest für ein paar Spiele war. Und dann gibt es noch so ein paar Namen, die jetzt nicht ganz so aktuell mehr sind, wie Demaryius Thomas und Dez Bryant. Wir haben noch Cole Beasley, der sich so ein bisschen despektierlich geäußert hat über das Team selbst. John Brown haben wir noch, Chris Hogan von den Patriots oder auch Mike Wallace. Aber auch da ist es jetzt nicht so, dass du jetzt sagen würdest, wow, okay, das ist jetzt jemand, okay, wir dürfen natürlich auch nicht Antonio Brown vergessen. Der zwar getradet wird, aber zumindest auch für eine Möglichkeit besteht, ihn ins Team zu holen, auch wenn er jetzt kein Free Agent wird, sondern die Steelers dann natürlich ein gehöriges Wörtchen mitreden und auch gesagt haben, dass sie ihn am liebsten in die NFC schicken würden. Aber von diesen Free Agents ist da jetzt wirklich keiner dabei, wo du sagen würdest, wow, okay, da wird ein Wettbieten losgehen.
Ja, Golden Tate ist sicherlich die attraktivste Variante in der Free Agency. Aber auch er kommt mit einigen Fragezeichen. Also gerade der Stint jetzt bei den Eagles wird seinem zukünftigen Gehaltscheck, den er jetzt in dieser Offseason bekommen wird, sicherlich eher geschadet haben, denn geholfen haben. Denn er hat halt nicht mehr so viel durchsetzen können. Ne? Ich meine, einen wichtigen Touchdown hat er nur einen gehabt in der Postseason. Ich meine schon, oder?
Ich glaube auch. Ich kann mich zumindest nur an den einen erinnern.
Der war sicherlich gut und so weiter, alles schön und gut. Aber ja, es ist eine schwache Gruppe, was natürlich auch wieder das Interesse an ihnen dann steigern könnte. Ne? Wenn das Angebot rar ist, dann steigt natürlich auch der Preis. Naja, nicht unbedingt, aber in der Regel. Aber viele 2B bis 3 Receiver. Nicht so ganz überzeugend. Tyrell Williams finde ich noch einigermaßen interessant, aber es sind alles keine sicheren Dinger, ne?
Nee, bei den Tight Ends sieht es nicht viel besser aus. Da vielleicht einfach nur kann man Jared Cook erwähnen, der ja bei Oakland zumindest nicht schlecht gespielt hat. Vielleicht so eine der besten Saisons in der Vergangenheit bei den Packers hatte. Tyler Eifert, der von der Verletzung mal wieder zurückkommt, eigentlich ein Tight End, von dem man sagt, was das Potenzial angeht und was er in seinen ersten Jahren in der Liga gezeigt hat, als er, auch mal nach Touchdowns der beste Tight End war, Receiving Touchdowns, hat im Grunde genommen in den letzten 2 Jahren gar nichts mehr zeigen können aufgrund seiner Verletzung und das wird natürlich seinen Wert auch extrem minimieren. Dann haben wir noch Safarian Jenkins, der, auch so ein bisschen so ein Journeyman geworden ist. Also auch da auf dieser, wichtigen Tight-End-Position nicht wirklich großes Potenzial.
Ja, Jared Cook ist sicherlich der Beste vom reinen Skill her. Würdest du das unterschreiben?
Ja, ich würde sagen, vom reinen Skill her würde ich sagen Tyler Eifert.
Ja, gut, okay. Jared. Skill plus Injury Prone, sagen wir es mal so.
Availability?
Ja, vorhergesehene Verfügbarkeit.
Vorhergesehene Verfügbarkeit, ja, würde ich jetzt, wenn ich die Wahl hätte, wahrscheinlich Jared Cook das meiste Geld anbieten als Team President oder General Manager.
Ja, und so
wird es
berechnet, ne? Also ja, muss man ganz ehrlich sagen, die Teams, die geben eine Prognose ab, überlegen sich, okay, die schauen nicht, was du gemacht hast, sondern die schauen, was du wahrscheinlich in der Zukunft wirst tun können. Und tja, da werden Verletzungen natürlich auch mit eingerechnet und die senken den Marktwert. Eifert ist dann auch wieder so ein Kandidat, der einen kurzen Vertrag wahrscheinlich unterschreiben wird oder halt auf viel Geld verzichtet. Das ist so die Sache, denn er wird jetzt, auch wenn Titans relativ viel Geld verdienen im Moment, beziehungsweise sagen wir es mal lieber so, die Spitze ist sehr nah an dem Mittelfeld dran. Also ich glaube, die Top-Verträge liegen so bei 10 Millionen oder so jährlich und
hört sich schön an. Die Spitze ist nah an dem Mittelfeld dran.
Ja. Ja, ich sollte mir sowas vorher mal aufschreiben, was läuft. Aber ja, also Thailand ist ein enger Markt, also ein dünner Markt.
Ein dünner Markt, ja. Auch wenn sie gar nicht so dünn sind. Auch nicht so dünn sind die Tackles, da können wir vielleicht noch kurz sagen, oder nehmen wir zusammen mit generell die Offensive Line, da stechen zwei Namen raus, einmal Trent Brown, Left Tackle von den New England Patriots, der gezeigt hat in dieser Saison, dass Nate Solder, er hat ihn vergessen gemacht, mit ihnen Super Bowl geholt, hat eine großartige Saison gespielt, mit Sicherheit der interessanteste Name da, und auf der Interior Line Seite haben wir eigentlich, oder nicht eigentlich, aber für mich der wichtigste, Ramon Foster, der bei den Pittsburgh Steelers eine der vielleicht besten O-Lines mitgebildet hat und einer der besten war, was Interior-Line-Play angeht. Wirklich sehr, sehr stark. Diese beiden Namen werden wahrscheinlich das meiste Interesse generieren.
Ja, Roger Saffold von den Rams, finde ich, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er einiges Interesse ziehen wird.
Ja, aber ich glaube, die Super Bowl hat so ein bisschen auch sein Stock so ein bisschen sinken lassen. Ich weiß es nicht. Also Paradis vielleicht noch.
Ja. Matt Sanders, Paradis. Es ist immer so eine Position, die ganz gerne mal so ein bisschen abgedreht wird, ne?
Ja. Also das, aber Brown und Foster auf jeden Fall die Namen, die natürlich jetzt in dem Moment, dadurch, dass es auch kein tiefer Markt da ist, viel generieren können, was möglichen neuen Vertrag angeht. Vielleicht ja auch zurückgehen zu ihren Teams. Das ist natürlich auch möglich. Wobei meistens da eigentlich in dem Moment, gerade bei solchen Positionen, muss man da einfach gucken und ganz klar hart danach gehen, welches Team zahlt mir am meisten, beziehungsweise welches Team garantiert mir am meisten. Denn das ist ja auch eine Position.
Kein Hometown-Discount?
Nee, also wenn ich ein Guard wäre in der Liga und ich würde in die Free Agency kommen, es sei denn, ich habe irgendwelche Verpflichtungen, die mich irgendwie in der Stadt halten, oder einer Region halten, würde ich sofort sagen, okay, das Team mit den meisten Garantien, den meisten likely to be earned incentives, würde ich sofort annehmen, denn man weiß nie, wie schnell so eine Karriere vorbei ist, vor allen Dingen auf so einer Position, ein meinetwegen Kreuzbandriss etc.
Du persönlich jetzt oder als würdest du empfehlen, das so zu handhaben?
Nee, ich natürlich als Berater, Spielerberater, weil ich da natürlich Tantieme bekomme. Nein, auch ich, ja, persönlich, natürlich. Ich persönlich als Guard. Das ist einer der Sätze, den ich nie von mir gedacht habe, dass ich sie mal sagen würde. Aber ich persönlich als Guard würde den Vertrag nehmen, der mir am meisten garantiert, logischerweise.
Ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich wirklich
eine Frage, über die wir noch Stunden und Jahre sinnieren könnten.
Ja, aber ich persönlich denke immer, okay, wenn man erstmal ein paar Millionen auf dem Konto hat, die weiteren sind dann nicht mehr so wichtig und dann würde ich vielleicht auf andere Dinge Fokus legen. Aber das sagt sich jetzt
vielleicht,
wenn ich jetzt so ein paar Milliarden auf dem Konto liegen habe und mir die Frage gar nicht beantworten kann.
Ja, absolut. Dann das wird soweit zu den zu der Free Agency, soweit zu den Wochen News hier im NFL Tuesday. I'm good so far. Eigentlich nicht, denn dieses Thema, mit dem wir eingangs hier gestartet haben, beschäftigt doch sehr.
Macht keinen Spaß.
Und ist wirklich ein sehr, sehr leidiges Thema und auch wirklich ein sehr, ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir konnten es erklären, wie wir dazu stehen oder was wir denken, was passiert oder generell die Situation schildern. Es ist nicht leicht.
Definitiv. Und auch nicht schön. Und auch Ja, ach du, vorbei schon. Okay, Felix, leite aus.
Genau, ich würde gerne beenden. Das Thema ist zu viel für mich. Und wünsche eine wunderbare Woche. Die Spezialfolge werdet ihr diese Woche vielleicht einen Tag später am Freitag hören können. Ansonsten natürlich nächste Woche wieder den NFL Tuesday. Bleibt bei uns. Wunderschöne Woche. Bis dahin. Macht's gut.